Herzlich willkommen zur Kirche für Neugierige am Telefon. Es grüßt Sie herzlich Pfarrer Carsten Schwarz. Evangelisch glauben? Ich lese Gedanken von Klaus Douglas aus seinem Buch Expedition zur Freiheit in 40 Tagen durch die Reformation. Seite 248. Vater, unser im Himmel, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Mit der Problematik von Schuld und Vergebung haben wir uns bereits mit dem Begriff der Gnade in den ersten Tagen unserer Expedition auseinandergesetzt. Erlauben Sie mir daher, dieses Thema zu überspringen, um auf eine der bedrängendsten Fragen zu sprechen zu kommen, die sich in der Bibel überhaupt stellt. Die Frage nach dem Bösen in der Welt. Führe uns nicht in Versuchung. Wie soll man diese Bitte anders verstehen, als dass Gott manchmal eben genau dies tut, einen Menschen in Versuchung zu führen? Und es gibt etliche biblische Geschichten, die diese Ansicht unterstützen. Man kann bei dem Wort Versuchung an verschiedene Dinge denken. Spontan fällt einem zu diesem Begriff vermutlich die Versuchung zur Sünde ein. Also der Klassiker zu diesem Thema findet sich ja am Anfang der Bibel im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 6. Und die Frau sah an, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, gab ihm auch davon. Und er aß. Eine andere Form von Versuchung schildert uns das Buch Hiob. Dort beschreibt der Begriff eine Art Belastungsprobe, durch die der Glaube Hiobs einer intensiven Prüfung unterzogen wird. In der christlichen Erbauungsliteratur wird immer wieder unterstrichen, dass diese Art von Versuchung nur die Besten trifft. Aber mal ganz ehrlich, wenn Sie mitten im Feuer stecken, wird das für Sie wahrscheinlich kein allzu großer Trost sein. Die dritte Form von Versuchung ist die abgründigste überhaupt. Die Rede ist von jenen Momenten in unserem Leben, die uns derart ans Eingemachte gehen, dass wir zwischen Gott und dem Bösen gar nicht mehr unterscheiden können. Als zum Beispiel Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte, geriet er in eine derartige Versuchung. Ganz gleich, auf welche Weise wir den Begriff Versuchung im Vater Unser verstehen wollen, es ist nicht sonderlich beruhigend, Gott die Autorenschaft auch nur eine dieser drei Variationen zuschreiben zu müssen. Der Jakobusbrief in Kapitel 1, Vers 13 am Ende der Bibel weist die Vorstellung, dass Gott einen Menschen versucht, weit von sich. Ihm ist daran gelegen, dass der Mensch sich nicht aus seiner Verantwortung für vieles Böse in der Welt stiehlt. Aber es gibt eben auch Leiden und Schmerzen, für die der Mensch nicht verantwortlich zu machen ist. Und bei denen die Frage durchaus naheliegt, wieso ein liebender Gott so etwas zulässt. Hiob zum Beispiel stellt diese Frage ganz offen. Die Erde ist in die Hand des Frevlers gegeben. Und das Antlitz ihrer Richter verhüllt er. Wenn nicht er, Gott, wer anders sollte es tun? Hiob 9, Vers 24. Das ist eine Klage. Ja, sowas fast wie eine Anklage. Hiob sieht in Gott offensichtlich nicht nur den Ursprung des Lichtes, sondern auch der Dunkelheit. Ein erschreckender Gedanke. Und doch findet er sich verstreut immer wieder mal in der Bibel, nicht häufig, gerade so oft, dass wir es nicht gut ignorieren können. 100-mal öfter finden wir geschrieben, dass Gott der Geber aller guten Gaben ist, der Ursprung jeglichen Heils und Segens, der Inbegriff alles Guten und Bekämpfer alles Bösen, Gott sei Dank. Aber dieses 1% anderslautende Aussagen ist irritierend genug. Und doch so wichtig wie das Salz in der Suppe, ohne welches unsere Theologie zu einem ungenießbaren Brei nach der Rezeptur Friede, Feuer, Eierkuchen verkommen würde. Denn erschreckender als der Gedanke, dass der allmächtige Gott Autor nicht nur des Lichtes, sondern auch der Dunkelheit ist und dass er irgendetwas mit der Entstehung des Bösen zu tun haben könnte, erschreckender ist eigentlich nur der andere Gedanke, dass er womöglich nichts damit zu tun hat. Auf diese Weise nämlich wird das Böse zu einer selbstständigen Macht, die unabhängig von Gott existiert und ihr Unwesen treibt. Schrecklich. Ja, undenkbar. All das Leiden und Böse in der Welt auch nur ansatzweise auf Gott selbst zurückzuführen. Freilich ist die Alternative mindestens ebenso furchtbar. Denn wenn das alles mit Gott gar nichts zu tun hat und gegen seinen Willen geschieht, ohne seinen Willen geschieht, sich ihm völlig entzieht, was sind das dann für Mächte, die hier das Sagen haben? Und ganz offensichtlich ihren Willen gegenüber Gott durchsetzen können. Die Frage, woher das Böse kommt, wird in der Bibel nicht beantwortet. Bereits im zweiten Satz der Bibel deutet es sich aber bereits mächtig an, wenn es heißt: Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Das Dunkle und Bedrohliche war offensichtlich von Anfang an in dieser Welt gegenwärtig. Die Tatsache, dass mitten im Paradies der berühmte Baum der Erkenntnis von Gut und Böse steht, 1. Mose 2, Vers 17, besagt ebenfalls, dass das Böse von Anfang an da gewesen ist. Das Böse ist nicht durch den Menschen in die Welt gekommen. Und noch einmal, die Bibel sagt uns nicht, woher das Böse kommt. Von einem Teufel erzählt uns die Urgeschichte im 1. Buch Mose nichts. Dass die Schlange in der Auslegungsgeschichte irgendwann einmal mit dem Teufel identifiziert wurde, schließt gedanklich eine Lücke, die die Urerzählung bewusst offen lässt. Woher das Böse kommt, soll gerade nicht beantwortet werden. Stattdessen wird die Verantwortung des Menschen beleuchtet, der sich auf das bereits vorhandene Böse gegen Gottes Willen einlässt. Das Böse war schon vor dem Menschen da. Aber dadurch, dass der Mensch sich darauf eingelassen hat, wurde es in der Welt milliardenfach potenziert. Manche denken bei der Bitte, erlöse uns von dem Bösen, eher an das Böse, andere wiederum an den Bösen. Doch ob wir uns das Böse als personale Macht vorstellen oder als etwas Unpersönliches, es ist auf jeden Fall mächtiger als wir. Gott aber ist stärker als der oder das Böse. Er könnte es sogar mit einem Schlag vernichten. Aber das hieße, wie uns Jesus im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen lehrt, in Matthäus 13, Vers 24, das hieße gleichzeitig auch den Menschen mit zu vernichten, der auf verhängnisvolle Weise in die Struktur des Bösen verwoben ist. Genau das will Gott nicht. Letztlich ist der Ruf, erlöse uns von dem Bösen, eschatologisch, endzeitlich gemeint. Wie am Schluss der Johannesoffenbarung, am Ende der Bibel, die bedrängte Gemeinde ruft, Amen, ja, komm, Herr Jesus. So endet auch das Vaterunser mit eben dieser Bitte. Erlöse uns von dem Bösen. Hol uns heraus aus dieser Welt und ihrer Verstrickung in Schuld und Leid und richte dein Reich auf. Überlass uns nicht dem Bösen. Hinter der letzten Vaterunser-Bitte steckt ein tiefes Wissen darum, dass der Schaden dieser Welt letztlich nicht behoben werden kann. Er kann zwar gelindert werden, durch Glaube, Hoffnung und Liebe, aber erst am Ende der Zeit wird es jene umfassende Erlösung geben, um die wir in jedem einzelnen Vaterunser gebetet haben, ob wir es wussten oder nicht. Wem das alles zu pessimistisch klingt, dem sei ein Trost Martin Luthers mit auf den Weg gegeben. Luther war davon überzeugt, dass der Teufel Gottes Teufel ist. Interessant, ne? Klingt irgendwie komisch. Aber er meint, der Teufel ist zwar der Gegenspieler Gottes, aber er ist nicht autonom und gleichrangig mit Gott. Er hat nur Gewalt, soweit Gott ihm Raum lässt, sagt Luther. Das Böse ist nicht nach Gottes Willen. Nein, nein. Aber er kann es seinem Willen dienst- und nutzbar machen. Luther sagt, denn Gott ist ein solcher Meister, welcher des Teufels Bosheit also kann gebrauchen, dass er Gutes daraus mache. In diesem Bewusstsein und Glauben formulierte Dietrich Bonhoeffer 1934 sein berühmtes Glaubensbekenntnis. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind. Und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. An dieses Bekenntnis lassen Sie uns anknüpfen und überlegen, haben Sie das schon mal erlebt, dass aus negativem, ja Bösem in Ihrem Leben Gutes erwuchs? Vielleicht denken Sie an zwei oder drei solcher Situationen in Ihrem Leben zurück, bei denen Sie zuerst den Eindruck hatten, es mit dem Bösen zu tun zu haben, später aber merkten, dass Gott Gutes daraus machte. Nehmen Sie sich ruhig ein wenig Zeit, Gott heute dafür zu danken, und schöpfen Sie aus dieser Erfahrung Kraft und Zuversicht für die Zukunft, wenn Sie irgendwann wieder einmal in solche Situationen hineingeraten sollten. Ich wünsche Ihnen trostreiche Gedanken. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und hoffe, wir hören uns morgen wieder. Auf Wiederhören.